Guten Morgen. Ich wünsche, ich hätte auch manchmal jemanden zweiten hier, an dem ich mich festhalten könnte. Aber es ist gar nicht so einfach, hier vorne zu stehen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der das mal gemacht hat. Ich möchte auch noch zu Anfang ein paar Ansagen machen. Das eine ist, nochmal Mut machen. Für die, die vormittags Zeit haben, was Reinhard gerade gesagt hat, dass wir ja die Arbeit auch unterstützen können, ganz praktisch, und dass Mitarbeiter immer gebraucht werden im neuen Land, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber es ist, er hat gesagt, so im Beisatz, betet dafür. Das ist eine gefährliche Sache, wenn man für solche Sachen betet. Wisst ihr, es heißt ja in Markus, dass das Feld oder das Feld ist reif zur Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er was sendet? Arbeiter. Und wenn du das betest, kann es sein, dass du die Antwort auf das Gebet bist. Deswegen sage ich, es ist immer gefährlich, so ein Gebet zu beten, weil es könnte sein, dass du die Antwort auf das Gebet bist. Und trotzdem möchte ich euch Mut machen. Es lohnt sich wirklich, in dieser Arbeit mitzuarbeiten. Man nimmt immer mehr mit, als das man hineinbringt. Und es ist so ein Segen, auch zu sehen, wie Gott Menschenherzen verändert, gerade Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das ist das eine. Das zweite ist, ich soll nochmal ansagen, dass wir nächste Woche am Samstag um 9.30 Uhr hier ein Mitarbeitertreffen haben. Von 9.30 Uhr, also um 16.03. ist das, ich glaube, wir haben es auch hier, ja. Möchte ich bitten, dass möglichst viele kommen. Gemeinde lebt davon, von der Mitarbeit. Ohne Mitarbeiter funktioniert das nicht. Und wir wollen uns zusammen am Samstag zusammentreffen. Wir wollen erstmal ein bisschen was frühstücken und werden dann von 10 bis 12 gewisse Themen, die wichtig sind im Gemeindeleben, wir machen ja gerade das Thema Gemeindebau, wollen wir dort behandeln. Und es wäre wirklich super, wenn möglichst viele kommen. Ich weiß, das ist immer ein Opfer. Samstag ist so ein Tag, da hat man so viele andere Sachen noch zu tun. Aber es ist für 2 Stunden oder 2,5 Stunden und ich hoffe, dass euch das wert ist, dass möglichst viele Mitarbeiter, nicht nur die Hauptverantwortlichen, sondern alle, die mitarbeiten, die sich beteiligen in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, dass ihr möglichst zahlreich kommt. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Liste noch oder irgendwie? Oder wir würden ganz gerne wissen, wie viele kommen, damit wir so ein bisschen die Brötchen planen. Die wollen wir nicht vorweg spielen, dass wir da nicht zu wenig oder zu viel schmieren. Aber das wäre irgendwie gut, wenn wir da vielleicht noch eine Rückkopplung bekommen oder eine Rückmeldung bekommen, wer wirklich dabei ist. Aber da möchte ich euch Mut machen, kommt, arbeitet mit. Das ist immer ein Segen. Wir sind im Thema Gemeindebau. Jesus baut Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Das ist ja das Thema, was wir jetzt Anfang des Jahres begonnen haben. Und wir haben schon einiges bewegt. Wir haben das Bild genommen des Knochenbaus oder des Leibes. Die Bibel nimmt ja verschiedene Bilder für die Gemeinde. Gebraucht sie, die Braut zum Beispiel, ein Haus und dann haben auch den Leib. Und wir haben gesagt, wir wollen uns zu Anfang, wenn wir uns von dem Leib als Leitbild nehmen, den Knochenbau nehmen. Es gibt im Gemeindeleben so einen Knochenbau, der extrem wichtig ist. Ohne Knochenbau, ich wüsste nicht, wie das aussehen würde, wenn wir keine Knochen hätten, dann könnten wir uns nicht bewegen irgendwie, wir würden nur wabbeln. Ja? Kann man sich gar nicht vorstellen, das ist gar nicht möglich. Aber Knochenbau ist extrem wichtig für den Körper, aber es gibt auch einen Knochenbau für die Gemeinde. Und da haben wir schon einige Themen behandelt. Welche waren das? Weiß das jemand noch? Was sind so Eckpfeiler oder Knochen, die das Gemeindeleben überhaupt erst möglich machen? Was waren das für Themen? Evangelisation oder Evangelium? Ja, das Evangelium ist natürlich die Basis. Ein Mensch wird in die Familie Gottes hinein geboren, geistig gesprochen. Das ist das Evangelium, ist ein ganz wesentlicher Eckstein oder Baustein oder ein Knochen, um in dem Bild zu bleiben. Was noch? Was haben wir noch? Wort Gottes. Ja, das ist die Bibel, die letzte oder die Autorität ist. Sie hat immer das letzte Wort. Ja, bei all unseren Ideen müssen wir alles spiegeln und reflektieren am Wand des Wortes Gottes. Das ist unser Fundament. All die Informationen, die wir haben über Gott, über den Menschen, über Gemeinde, finden wir dort. Und deswegen wollen wir darin studieren. Was noch? Vielleicht, Peter, kann man das so formulieren, wir haben das, du gehst in die richtige Richtung, aber wir haben das genannt, die gesunde Lehre. Es braucht eine gesunde Lehre. Ja, gesunde Lehre, gesund heißt, also fördert die Gesundheit des Gemeindelebens. Und das, da gibt es so viele Themen in der Bibel, die wichtig sind, ja, für den Wachstum der Gemeinde und so weiter, für einen gesunden Wachstum. Und das nennt die Bibel die gesunde Lehre, ja, dass wir daran festhalten, dass wir nicht danach gehen, was uns nach den Ohren juckt, ja, sondern dass wir der Wahrheit oder die Wahrheit wie ein Spiegel, haben wir es genannt, ja, sie ist wie ein Spiegel, sie zeigt uns, wer wir sind und will uns helfen, dass wir in diesen Veränderungsprozess kommen. Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch was vergessen? Mitarbeit? Ja, ist auch immer gut. Kommen wir aber später noch. Hohe Sicht von Gott, haben wir gesagt. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Einstieg. Eine hohe Sicht von Gott. Gemeindeleben oder Gemeindebau funktioniert nur dann, wenn wir eine große Sicht von Gott haben, weil alles hängt von ihm ab, nicht von uns. Jesus baut Gemeinde. Und er kommt auch mit dieser weltweiten Gemeinde zum Ziel. Und wir tun gut daran, dass wir eine große, eine hohe Sicht von Gott haben. Lena hat das jetzt so ein bisschen beschrieben, ein Blick aus der Ewigkeit, dass wir das Leben aus seiner Perspektive betrachten. Ja? Dann gibt es immer was, Hoffnung. Weil Gemeinde, sind wir ganz realistisch, auch diese Gemeinde, ist Baustelle. Ist wie in einem Krankenhaus. Ja, und wenn wir da nicht eine große Sicht von Gott haben, dann könnten wir sehr schnell aufgeben. Macht es noch Sinn, sich zu investieren? Ich habe schon so oft versucht. Und was uns hilft, ist, dass wir eine große Sicht von Gott haben. Dass er über allem steht und dass nicht alles von uns abhängig ist. Sondern dass wir lernen, immer uns abhängig machen von ihm. Und je größer unsere Sicht von Gott ist, desto mehr wird uns das gelingen, auch im Alltag, auch im Gemeindealltag, das zu leben, was er von uns erwartet. Ja, das ist der Schlüssel. Und wir haben gesagt, Matthäus 16, 18 ist ja so ein Schlüsselvers, dass Jesus Gemeinde baut und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist ja eine Verheißung, das ist eine Zusage, die er macht. Und auf dieser Zusage dürfen wir bauen. Ja? Sonst bauen wir auf Sand. Wenn wir uns daran nicht festhalten, weil dann können wir sehr schnell aufgeben, Mut verlieren, ja, zu einem oberflächlichen Gemeindeleben werden. Man kann Dinge aufrechterhalten, aber es ist kein Leben mehr da. Und dann heißt es in der Offenbarung bei der Gemeinde Laodicea, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Die hatten einen herrlichen Gottesdienst, nur Jesus stand draußen. Das ist möglich. Du kannst Gottesdienst feiern, kannst alles richtig machen und trotzdem ist Jesus vor der Tür und wartet, dass er rein kann. Ist das ein richtiger, guter Gottesdienst? Ist das das, was wir wollen? Das, was Gott will, was Jesus will? Definitiv nicht. Und deswegen machen wir uns Gedanken über dieses Thema, weil es so wichtig ist. Und heute haben wir einen weiteren Knochen, einen weiteren Eckpfeiler, den wir betrachten wollen. Und das ist geistliche Leiterschaft oder die Führung der Gemeinde. Und ich möchte das Thema heute nicht nur auf Älteste beschränken, weil im Grunde genommen sind wir alle, die wir hier sitzen, Leiter. Im größeren Sinne. Weil jeder von euch beeinflusst durch sein Leben und durch seine Lehre, was er verbreitet, andere. Und das ist eigentlich, was Leitung ist. Wir versuchen im positiven Sinne, andere Menschen zu motivieren, auf den Weg Jesus nachzufolgen, durch Leben und Lehre zu beeinflussen, zu ermutigen. Und das macht ihr eigentlich bewusst oder unbewusst alle. Das heißt, die Botschaft heute Morgen ist nicht nur für Ältestenschaft oder für die obere Riege sozusagen der Leitung, sondern es betrifft eigentlich jeden von uns. Ob es nun Jugendleiter ist, Kinderstundenmitarbeiter, ob es Leiter des Küchendienstes ist oder im Putzdienst, das ist völlig egal. Jeder ist herausgefordert, heute Morgen sich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, was sagt das Wort Gottes über Leitung. Und ich möchte zu Anfang zwei Verse lesen. Übrigens, die Predigt habe ich wieder hinten ausliegen. Wer möchte, kann die gerne mitnehmen am Ende des Gottesdienstes. Ihr müsst also nicht alles aufschreiben. Aber ich möchte erstmal eine Grundlage legen. Ist Leitung überhaupt wichtig? Notwendig? Und es gibt einen Vers in Sprüche, Kapitel 11, Vers 14. Sprüche 11, Vers 14, da heißt es, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zum Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Ja, es gibt noch einen anderen Vers, der mir auch sehr wichtig ist. Im Sprüche 29 steht der, Vers 18, hat auch was mit Führung, mit Leitung, mit Offenbarung, mit Vision zu tun, wo es heißt, wo keine, in Vers 18, 29 Sprüche, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Wo keine Vision ist, wo keine Sicht ist, wo keine Weisung ist, da heißt es hier, in Vers 18 wird das Volk zügellos. Das heißt, biblische Leiterschaft oder Leiterschaft, geistliche Leiterschaft ist ein biblisches Prinzip. Es ist ein ganz wichtiger Baustein im Gemeindeleben. Ganz wichtig. Und deswegen lohnt es sich, darüber Gedanken zu machen. Wir sind uns natürlich hier, wenn wir diese Themen behandeln, uns sehr klar bewusst, dass wir in einer halben Stunde nicht über geistliche Leiterschaft sprechen können in seiner ganzen Fülle. Da haben Menschen dicke Wälzer geschrieben drüber. Und ich glaube, wenn ich das Thema Leiterschaft eingeben würde bei Google und würde nach christlichen Büchern suchen, dann würden wahrscheinlich von da bis da Bücher gefunden werden. So viel wird über das Thema geschrieben. Was uns auch sagen will, erstmal ist es, dass es sehr komplex ist, aber auch kontrovers diskutiert wird und sehr wichtig ist. Aber ich werde heute Morgen euch versuchen, nur an drei wichtigen Punkten dieses Thema nahe zu bringen. Also Leiterschaft ist Gott gewollt. Gott hat Leitung übertragen. Wir wissen, dass Jesus natürlich das Haupt ist, Kolosser 1, 18. Er ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, er ist der Oberhirte, wenn wir so wollen. Und dann gibt es Unterhürden. Das sind dann Menschen, die beauftragt werden, Gemeinde vor Ort, Ortsgemeinden zu leiten. Aber er ist der Chef. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und in diesem Thema ist es natürlich wichtig, dass wir nicht nur darüber uns nachdenken, jetzt selber nachdenken, ja, was heißt jetzt Leiterschaft? Wie stelle ich mir Leiterschaft vor? Das sind zwar schöne und wichtige Gedanken, aber entscheidend am Ende des Tages ist, was Gott denkt, was Leitung ist. Wie er es denkt. Und was er darüber zu sagen hat. Und dennoch möchte ich euch kurz diese Frage stellen, ohne jetzt direkt eine Antwort von euch zu haben. Aber wenn du an Leiterschaft denkst, was wäre dir wichtig? Oder was erwartest du von einem geistlichen Leiter? Nicht nur Ältestenschaft, ich sage grundsätzlich Leiter. Jemand, der Verantwortung übernimmt, der ja, mitarbeitet. Das ist eine gute und wichtige Frage, die sollten wir alle bewegen. Was erwarte ich eigentlich? Oder was erwarte ich auch, wenn ich selber in der Leitung bin? Was erwartet Gott von mir als Leiter? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich möchte starten eigentlich mit einer Definition. Das ist jetzt meine. Danach gebe ich euch von John Piper die Definition. Der ist natürlich eine Nummer größer als ich. Aber ich gebe euch mal meine zuerst. Die ist etwas einfacher vielleicht. Was ist Leiterschaft? Ein geistlicher Leiter. Und ich betone immer geistlicher Leiter. Ja, es geht hier nicht um Leitungsstrategien, Management. Hier geht es um geistliche Leiterschaft. Ein geistlicher Leiter ist jemand, der den Weg kennt und durch sein Leben und seine Lehre anderen vorangeht und sie ermutigt, mitzugehen. So habe ich das definiert hier. Definiert für mich. Ist das verständlich? Ein Leiter ist jemand, der den Weg kennt, der weiß, wohin es geht und durch sein Leben und seine Lehre anderen vorangeht und sie ermutigt, mitzugehen. Jetzt gebe ich euch mal von John Piper die etwas bessere Variante meines Erachtens. Geistliche Leiterschaft bedeutet, Gottes Methoden, so hat er es formuliert, zu nutzen, um sein Volk im Vertrauen auf seine Macht dorthin zu bringen, wo er sie haben möchte. Das Viel besser, ne? Deswegen heißt er auch John Piper, nicht Uwe Dreger. Ja, nochmal. Geistliche Leiterschaft bedeutet Gottes Methoden, also das heißt Leben, Lehre, alles das, was Gott uns an Handwerkszeug mitgibt, zu nutzen, um sein Volk, Gottes Volk, die Gemeinde, im Vertrauen auf seine Macht dorthin zu bringen, wo er sie haben möchte. Das ist gut, ne? Das ist richtig gut. Ja, aber das ist, darum geht's uns. Und ich möchte mit euch zur Grundlage, also es gibt ja viele Texte in der Bibel, gerade im Neuen Testament, auch im Alten Testament, über geistliche Leiterschaft, aber ich möchte zur Grundlage euch einen Text nahebringen aus Apostelgeschichte 20. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt das ruhig mit auf oder auf eurem Telefon, Tablet, was immer. Und zwar möchte ich die Verse 28, Apostelgeschichte 20, 28 bis eigentlich Vers 32 mit euch ein bisschen betrachten. Weil ich glaube, in diesem Text steht alles drin, was geistliche Leiterschaft beinhaltet. Und ich möchte eigentlich drei Fragen mit euch bewegen. Drei Fragen. Wer beruft geistliche Leiter? Wer beruft? Ja, da wollen wir gleich gucken, ne? Dann die zweite Frage, wer beauftragt geistliche Leiter? Was ist ihr Auftrag? Und das dritte ist, wer befähigt geistliche Leiter? Wer befähigt sie? Und alle drei Fragen finden wir die Antwort in diesem Text. Natürlich werde ich noch andere Texte hinzufügen. Und ich will das so machen, dass ich erstmal die Antwort gebe, dann die Antwort ein bisschen erkläre und dann ein praktisches Beispiel nehme aus der Bibel. Ja, die Bibel ist voll von Beispielen. Viel besser als das, was ich hier erklären könnte, sondern ich benutze dann Beispiele, wo wir das festmachen können. Also, lass uns den Text mal lesen. Apostelgeschichte 20, 28, ich lese ruhig bis 32. Da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ich denke, hier drin, in diesem Text steckt eigentlich alles drin, um diese drei Fragen richtig und gut und biblisch gesehen zu beantworten. Wer beruft? Das ist unsere erste Frage. Wer beruft geistliche Leiter? In unserem Text haben wir gelesen, Paulus verabschiedet sich ja hier auf der Rückreise von seiner dritten Missionsreise. Er ist auf dem Weg Richtung Jerusalem und er ruft nochmal die Ältesten, in dem Fall die Leiter der Gemeinde in Ephesus, zu sich und gibt ihnen nochmal letzte Worte mit auf den Weg. Diese Worte sind wahrscheinlich nicht jetzt so am Ende dieser 3 Jahre gewesen, sondern die hat er wahrscheinlich ihnen eingeimpft, jeden Tag. Achtet auf euch, bleibt dran, Gott hat euch berufen. Es werden Wölfe kommen, es wird hart werden, es wird Kampf sein. Das hat er nicht nur am Ende der 3 Jahre gesagt, das hat er wahrscheinlich jeden Tag gesagt, weil er wusste, was auf sie zukommt. Aber hier haben wir gelesen, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Wer beruft Leiter? Genau, Gott selbst. Er ruft Menschen in diese Verantwortung. Ja, das ist ganz wichtig, obwohl es ja auch heißt, in 1. Timotheus 3, 1, das könnt ihr dann mal zu Hause nachlesen, es ist ein begehrenswertes Amt, wonach man streben soll. Also junge Brüder sollen danach eigentlich streben, dass sie in Ältestenschaft, in Leitung der Gemeinde hineinwachsen. Das ist etwas, was auch Gott hineinlegt, ein Wunsch. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott Menschen ruft. und auch beruft. Das ist ganz wichtig. Am Ende des Tages, wenn Menschen in Verantwortung treten in einer Gemeinde, ist es wichtig, dass sie sich von Gott berufen wissen. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, du bist geeignet. Du hast alles, was wir brauchen. Du hast Charisma und du bist vielleicht vom Beruf sogar Lehrer. Man schaut auf menschliche Eigenschaften. Das ist nicht der Weg. Und da kann man sich mehr Probleme holen als Lösungen finden. Und deswegen ist es am Ende des Tages ist es so wichtig, dass wenn Menschen berufen werden, egal, ich spreche jetzt nicht nur von Ältestenschaft, ob es nun die Tische bedienen ist, überlegt mal, Apostelgeschichte, wo die ersten Diakone gewählt wurden, was für eine hohe Berufung das war, Tische zu bedienen. Dafür wurden die ausgewählt. Die sollten voll Heiligen Geistes sein. Männer des Wortes, um Tische zu bedienen. Das war nicht das Entscheidende. Der Dienst am Ende ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie berufen sind von Gott für den Dienst. Und das spielt keine Rolle, ob es jetzt Ältestenschaft ist, Jugendleitung ist, Kinderarbeit ist, Putzdienst, Küchendienst. Was gibt es noch für Dienste hier? Musik, Technik. Ja. Jede verantwortliche Aufgabe, die wir hier ausfüllen, ist ein geistlicher Dienst. Und dazu brauchst du einen Ruf. Weil wenn du einen Ruf hast, dann hast du auch das Herz, was da mittendrin ist, was sich einbringt, was keine Qual ist, was keine Last ist, sondern eine Freude ist. Natürlich mit all den Kämpfen. Ja? In der Gemeinde gibt es echt komische Leute. Schon aufgefallen? Vielleicht bist du einer, sehr komisch ist. Es ist nervig, anstrengend. Und deswegen ist der Ruf so wichtig, weil dieser Ruf gibt dir diese Gewissheit, ja, ich weiß, du hast mich hierher gestellt und ich will mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit und mit deiner Freude hineingehen in den Dienst. Mit all den Herausforderungen. Das macht den großen Unterschied. Wisst ihr, dass ich das sage ich oft Leuten, ich habe noch nie jemand hier in unsere Gemeinde überzeugt hineinzutreten oder hineinzukommen. Ich habe dir gesagt, wenn Leute mich fragen, ja, wie siehst du denn so aus, so, würdest du deine Gemeinde empfehlen? Und dann sage ich, du, guck dir den Stall an. Mach dir selber einen Eindruck. Wisst ihr, warum ich das mache? Ich möchte nicht, dass Leute nach einem Jahr, wenn sie hier waren, sagen zu mir, du hast mich hier hereingeholt. Du bist schuld. Sag ich, nee. Wenn Gott dich hier hereinstellt in diesen Laden, dann ist gut. Dann kannst du dich mit ihm auseinandersetzen, nicht mit mir. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nicht Leute überzeugen, in meine Gemeinde zu kommen, weil ich denke, dass das gut ist für sie. Sondern ich möchte, dass wenn Menschen hier sind, dass sie den Ruf Gottes spüren und sagen, das ist mein Zuhause. Hier möchte ich bleiben. Weil wenn sie das wissen, dann halten sie auch manches aus, was dann hier an Kämpfen und an Schwierigkeiten auf sie zukommt. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin seit 56 Jahren in dieser Gemeinde. Also nicht, dass ihr denkt, ne? Warum empfiehlt denn nicht seine eigene Gemeinde? Ich sage, guckt euch das an, macht euch selbst ein Bild, betet darum. Frag Gott. Das ist eine wichtige Entscheidung, in welche Familie ich hineinkommen möchte und wo ich mich einbringen möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass Gott ruft und das tut er. Ja, das tut er. Und ich möchte mit euch ein ganz praktisches Beispiel, was wir alle kennen, anschauen. In 1. Samuel 16. Weiß jemand, um wen es da geht? 1. Samuel 16. Ja, ich höre ihn schon mauscheln, hier vorne. David, Saul wurde verworfen, weil er ungehorsam war und Gott hatte einen neuen Nachfolger in Aussicht, den er auch schon vorbereitet hat. Gott ist nie in Verlegenheit, wenn wir versagen, nie. Er ist auch nicht abhängig von dir. Das ist so genial, oder? Und da heißt es, da wird ja dann Samuel beauftragt, einen neuen König zu salben. Und er wird dann zu der Familie gebracht und dann kommt einer nach dem anderen. Wir kennen die Geschichte, ja? Da heißt es im Vers 6, in 1. Samuel 16, 6, da heißt es, und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, also Samuel, gewiss, hier ist hier von dem Herrn sein Gesalbter. Das war Samuels Betrachtung. Und dann kommt die Reaktion, was Gott zu ihm sagt. Er sagt, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs. Ja, er war groß. Denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Und das ist die Gefahr. Wir schauen allzu sehr menschlich auf die Dinge und denken menschlich. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Und dann sagt Gott hier, schau nicht auf das, was du siehst. Der Mensch sieht das, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Darauf kommt es an. Ja? Und dann geht das so weiter. Einer nach dem anderen kommt. Sieben Söhne kommen vor Samuel und niemand von denen ist dabei. Ja? Und dann im Vers 11, und Samuel fragte Isai, sind das alle junge Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Krass, oder? Der Jüngste fehlt noch. Wo war der denn? Der Jüngste ist über. Siehe, er hütet die Schafe. Ah. Er hütet die Schafe. Gute Vorbereitung. Gott war schon an der Arbeit, ihn vorzubereiten, König zu werden. Er hütete die Schafe. Sehr interessant. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Ist interessant, die anderen sind ja auch großmächtig und er wird auch beschrieben als rötlich, aber schön von Aussehen, schöne Augen. Aber er war der Jüngste, ein kleiner Bub, wenn man so will, ein Teenager, der die Schafe hütet. Es war nicht der Traumjob, den er hatte. Schafe hüten. Und doch war das der Mann, den Gott erwählt hatte. Seht ihr, worauf es ankommt? Weil Gott sah das Herz von David und er bereitete ihn schon vor, indem er Schafe hütet. Und wir wissen ja auch dann später mit Goliath und so weiter, ne? Die Geschichte, wie er schon Erfahrungen mit Gott gemacht hat, die ihn vorbereiteten, dass er eines Tages König wird. Aber niemand hätte je gedacht, dass er der wäre, den Gott erwählt hat. Und doch hat er ihn erwählt. Also wir sehen hier, wie wichtig das ist, dass wir in diesen Prozessen, wo wir schauen auf Leitung, dass wir nicht auf das Äußere schauen, sondern dass wir Gott bitten, dass er uns offenbart, was im Herzen ist. Und dass er Herzen vorbereitet, dass er Herzen und Menschen beruft, die ein Herz für die Aufgabe haben und die Gott vorbereitet hat. Weil das wird das Entscheidende sein, dass die Arbeit vorangeht und dass es vorwärts geht in die richtige Richtung. Ich denke, das soll genügen. Wer beruft geistliche Leiter, wer beruft Menschen in die Verantwortung, in verantwortliche Aufgaben? Es ist Gott selbst, weil er das Herz kennt und er bereitet Menschen vor für die Aufgabe. Auch, und meistens ist es so, kann man sagen, dass die dann in Betracht kommen, von sich selber so gut die gar nichts halten. Und im Grunde genommen ist es meines Erachtens, aus meiner Erfahrung heraus, ein gutes Kriterium, wenn Brüder oder auch Verantwortliche berufen werden oder angesprochen werden, dass sie meistens so reagieren, nee, also ich kann das gar nicht. Sage ich immer schon, das ist eine gute Einstellung. Ja, ich kann nicht, meine Zunge ist schwer, ich kann nicht reden und ich bin zu jung, Jeremia. Die haben alle abgelehnt. Die haben nicht gleich gesagt, oh, war gut, dass du mich gesehen hast. Auf mich kannst du dich verlassen. Da gab es einen im Neuen Testament, einen Apostel, der das oft so formulierte, vielleicht nicht so direkt. Aber Petrus hat gesagt, also wenn alle dich verlassen, also ich nicht. Auf mich kannst du zählen. Und was geschah? Er verleugnete Jesus dreimal. Also eine gute Voraussetzung eigentlich für jemanden, der angesprochen wird in Verantwortung, ist, wenn er erstmal sagt, nee, das kann ich gar nicht sehen. Das ist für mich schon mal ein Indiz, weil am Ende des Tages wissen wir alle, jede Aufgabe in der Gemeinde, da brauchen wir die Kraft Gottes zu. Und Johannes formuliert das so, er muss wachsen, Johannes 3,30, ich aber muss abnehmen. Das heißt, je mehr ich erkenne, wie unfähig ich bin, um eine Aufgabe zu erfüllen, desto mehr kommt die Kraft Gottes, um durch mich das zu tun, was ihm gefällt. Für alles, was er sagt, haben wir alles, was er ist, und das ist alles, was du brauchst. Habe ich schon oft hier gesagt. Für alles, was er sagt, Jesus, haben wir alles, was er ist, Jesus. Und das ist alles, was wir brauchen. Oder? Das ist es. Abhängig zu sein. Johannes 15. Weinstock und die Rebe. In ihm bleiben. Das brauchen wir. In jeder Verantwortung. Die zweite Frage. Wer beauftragt geistliche Leiter? Was ist ihr Auftrag? Etwas, was sehr häufig vergessen wird oder überlesen wird, wenn wir genau hinschauen, in Vers 28, da sagt Paulus zu den Ältesten oder den Leitern der Gemeinde in Ephesus, so habt nun Acht auf euch selbst. Das wird oft übersehen oder überlesen, wenn wir über Leitung sprechen, über Verantwortung. Wichtig ist, dass wir selber immer in der Beziehung zu Jesus leben, mit ihm leben, dass wir Acht darauf haben. Ganz wichtig, man kann sich verausgaben für alles in der Gemeinde und sich selber total vernachlässigen. Das ist nicht der Plan und das funktioniert nicht und das wird auch nicht gut sein. Sondern es braucht erstmal diese persönliche Beziehung, dieses immer wieder Nähren und Erleben in die Beziehung mit Jesus und daraus geht der Dienst dann nach draußen. Also habt Acht auf euch selbst. Aber hier heißt es nun weiter, oder vielleicht nochmal ein Zusatz in Bezug auf Leitung. Hab Acht auf dich selbst. Hat auch damit zu tun, du kannst Leute, Menschen nur so weit führen, wie du selbst geführt worden bist. Du kannst Leute nicht weiterführen, als du selber bist. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich wie ein geistliches Baby unterwegs bin, dann kann ich auch nur Babys hervorbringen. Oder? Du kannst nicht mehr geben, als das, was du selbst bekommen hast. Und deswegen ist es so wichtig auch, dieser Aspekt, habt Acht auf euch selbst. Das heißt, nähre dich, bleibe dicht an Jesus. Ja, dann er führt dich und dann bist du fähig, andere zu führen. Zwei wesentliche Aspekte, glaube ich, sind in unserem Text sehr deutlich. Das eine ist, dass ein Hirte, so wird er beschrieben hier auch, die Herde und der Hirte, das heißt, dieser Unterhirte, ist dafür verantwortlich, die Schafe zu weiden, ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, die Aufgabe eines Hirten ist es, seine Herde zu weiden. Womit weidet man? Wie können wir geistlich vorankommen? Wie können wir wachsen geistlich? Mit was? Mit dem Wort Gottes. Das heißt, der oder die, in dem Fall, wo immer, in welchem Auftrag du stehst, ist es wichtig, dass wir verwurzelt sind im Wort Gottes. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, Psalm 1. Psalm 119, ja, dass wir uns nähren an dem Wort Gottes und dass wir die Herde nähren am Wort Gottes, dass wir sie zur frischen Weide führen, zu grünen Auen. Ein schönes Bild eigentlich, oder? So sollte es sein. Das ist der eine Auftrag, den ein Hirte hat. Der zweite wird uns hier auch sehr deutlich gemacht im Vers 29. Es werden Wölfe kommen von außen, aber es werden auch Leute in der Mitte von euch auftreten und verkehrte Dinge ringen. Der zweite Auftrag, den ein Hirte im Wesentlichen hat, ist zu schützen, zu bewahren. Ja, vor bösen Dingen oder böse Einflüsse, die in die Gemeinde hineinkommen. Und das sind nicht nur Menschen, sondern es können auch Ideologien sein oder Ideen sein oder geistliche Strömungen sein, Dafür heißt es, da ist dann Leitung gefordert zu sagen, hier kommt das nicht rein. Das ist nicht gut für die Erde. Ich habe sie zu schützen. Das ist mein Auftrag. Ja, also das würde ich jetzt formulieren als zwei wesentliche Bestandteile. Ich möchte das nochmal untermauern, auch mit dem Text aus 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 1 bis 4. Da geht es jetzt speziell um die Ältesten, aber wie gesagt, ich meine auch, wir müssen das auch sehen im Kontext von Kinderarbeit, Jugendarbeit, in jedem Bereich, wo wir unterwegs sind und Verantwortung haben, ist das unser Auftrag auf dem Niveau, wo wir uns bewegen. Für die Kinder ist es, sie zu grünen Auen führen, sie zu schützen, ihnen zu helfen, dass sie wachsen, Jesus besser kennenlernen. Ja, all diese Dinge. In der Jugend ist es genauso. Und da heißt es hier, die Ältesten, die unter euch sind, also Mitarbeiter wollen wir jetzt mal so ein bisschen größer ziehen in den Rahmen, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, da kommen wir wieder zum Herzen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn, auch hier wieder das Herz, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über ihre Zugewiesenen herrschen, ja, kommen wir auch wieder zu dem Leben und Lehre, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid, dann werdet auch ihr, wenn der oberste Hirte, Jesus, offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Vorbild sein, Herde, schützen, nähren, mit Hingabe, mit vollem Einsatz. Das ist das, was ein Leiter ausmacht. Ausmachen sollte. Ja? Und jetzt möchte ich ein praktisches Beispiel geben, ein Negativbeispiel und ein positives Beispiel in Hesekiel. Im Buch Hesekiel werden uns zwei Arten von Hirten beschrieben. Der eine ist negativ und das werdet ihr sehr schnell merken. Und der andere positiv. Natürlich, der große Hirte ist Jesus selbst. Haben wir heute Morgen in der Einladung auch schon gehört. Ja, dass Jesus unser Hirte ist, der uns weidet. Und ich möchte lesen aus Hesekiel Kapitel 34, Verse 2 bis 5. Das ist das Negativbeispiel. Jetzt hört mal genau hin, wie Hesekiel das beschreibt. Menschensohn, also Gott sagt zu ihm, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Okay. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Oh, klar. Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet euch, ihr euch, und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Das ist das Negativbeispiel. So sollte es nicht sein. Sie weiden sich selbst, sie bekleiden sich selbst, es dreht sich um sie, sie stärken nicht das Schwache, sie tun nicht das Kranke heilen, Sie kümmern sich nicht um die Verwundeten, sie verscheuchen, die Verscheuchten, also die holen sie nicht zurück, sie laufen ihnen nicht nach. Was ist das für ein Hirte? Das ist ein furchtbares Bild eigentlich. Hier ist das Volk Israel, also die Leiter des Volkes Israel gemeint. Und jetzt wollen wir das positive Beispiel sehen in Vers 11. Da wird der gute Hirte beschrieben, nämlich Gott selbst. Denn so spricht Gott der Herr, in Vers 11, gleiche Kapitel 34. Siehe, ich selbst will meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem nebligen und dunklen Tag. Und in Vers 14 heißt es, auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf dem hohen Berg Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das ist ein guter Hirte. So sollte es sein. Das sollte der Herzschlag der Leitung einer Gemeinde sein, aber auch in allen Bereichen, wo wir unterwegs sind, in der Gemeinde. Immer darauf bedacht sein, das Schwache zu stärken, das Verlorene zu suchen, das Kranke dem Kranken zu helfen, das Verscheuchte zurückzuholen, zu gewinnen. Jakobus spricht davon, ja, dass wir einen Bruder, der in die Irre gegangen ist, zurückholen, den haben wir wie aus dem Feuer gerissen. Ja? Das sollte uns alle bewegen, nicht nur die Ältesten. Wir alle sind da gefordert. Wir haben Verantwortung füreinander. Und deswegen, hier haben wir ein positives Beispiel. Was ist der Auftrag oder wer beauftragt geistliche Leiter? Das ist Gott selbst. Er setzt die Maßstäbe. Und die Maßstäbe, haben wir gerade hier gelesen, sind eigentlich gar nicht so schwer. Ja, wir haben das Wort Gottes, wir haben alles, was wir brauchen, um Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, zu leiten, zu ermutigen, heranzubringen, ja, zu weiden. All diese Dinge. Ja, wir haben alles das, was wir brauchen. Und das führt uns zur letzten Frage, wer befähigt geistliche Leiter? Und da kommen wir wieder zurück zu unserem Text in der Apostelgeschichte 20. Wer befähigt geistliche Leiter? Und das ist ein spannendes Thema. Da könnte man jetzt den ganzen Tag drüber predigen. Aber ich habe noch 5 Minuten. Eigentlich bin ich schon drüber die Zeit, glaube ich. Da heißt es in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Wer befähigt geistliche Leiter? Es ist Gott selbst. Aber wie ist das nun mit Leitern? Ich habe so geschrieben hier in meinem Text, Leiter schießen nicht wie Pilze aus dem Boden. Mein Vater hat früher uns Kinder immer mit zum Pilze sammeln. Wir gehen in die Pilze, so hat er es genannt. Wir gehen in die Pilze. Ich habe gerne Pilze gesucht. Ich habe sie nie gegessen als Kind. Heute esse ich sie gerne. Damals habe ich sie nur gesucht. Und wenn man an dem richtigen Fleck und die richtigen Umstände sind, dann schießen die eben wie Pilze, also die Pilze tatsächlich wie auch. Und dann findest du überall ein ganzes Feld voll Steinpilze, Maronen und was es alles gibt. Aber geistliche Leiter schießen nicht wie Pilze aus dem Boden. Die müssen geformt werden, vorbereitet werden, investiert werden. Paulus sagte, ich habe 3 Jahre lang investiert in euch, Tag und Nacht mit Tränen. Warum? Genau deswegen, weil er hat sein Leben investiert in die nächste Generation, in die Arbeit übernehmen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor in diesem Prozess der Findung eines geistlichen Leiters oder verantwortlichen Mitarbeiter, sich zu investieren. 2. Timotheus 2,2 kennen wir alle, dass wir unser Leben investieren in den Nächsten, damit der wiederum fähig ist, andere zu investieren. Das heißt, es muss ein ständiger Prozess stattfinden in der Gemeinde, wo ich mich investiere in jemand anders, der wiederum sich dann investiert wieder in jemand anders. Das ist ein ständiger Prozess und aus diesem Prozess heraus wachsen verantwortliche Geschwister hervor. Es braucht Nährboden und dieser Nährboden ist dieses Investieren in andere. Ich sage immer zu meiner Person, wenn ich irgendeinen Auftrag übernehme, ich muss mich selbst aus der Arbeit arbeiten. Macht das Sinn? Ist das ein Satz? Keine Ahnung. Ist das grammatikalisch in Ordnung? Keine Ahnung. Ich muss mich selbst aus der Arbeit arbeiten. Das heißt, wenn ich einen Auftrag übernehme, eine Verantwortung übernehme, muss ich schon gleich gucken, wer kann meinen Job übernehmen. Ja. Und dann investiere ich mich in den. Wenn ich da jemanden sehe, der ein Herz hat für Jesus und sagt, okay, dann will ich mich investieren. Dann führe ich ihn langsam hinein in Verantwortung, dass er immer mehr übernimmt von dem, was ich tue. Damit ich dann am Ende sagen kann, so, jetzt bist du soweit, ich gehe. Ja. Versteht ihr mich? Das ist das Konzept, was uns die Bibel deutlich macht. Paulus hat einen Timotheus, Paulus hat einen Titus. Der hat sich investiert. Und die haben die Arbeit weitergemacht. Verantwortung übernommen. Und deswegen haben wir da einen ganz wichtigen Auftrag. Investier dich in die nächste Generation. Tu dein Leben multiplizieren. So kann man es auch nennen. Und aus diesem Gedankengut, aus diesem Herzschlag werden neue Leiter, neue Brüder, Schwestern geboren, herangeführt, vorbereitet, wie ein David wurde vorbereitet, wie alle anderen auch, Jeremia etc., Josua, Mose, ja. Mose war jetzt tot und Josua muss jetzt übernehmen. 2 Millionen Menschen ins verheißene Land führen. Der hat ganz schön Muffe gehabt. Gott musste 3-mal zu ihm sagen, hab keine Angst, ich bin mit dir. Josua 1, 8. Aber Mose hat einen Josua gehabt, der war immer im Schatten. Und Jesus hat sich in 12 Männer investiert. Ja? Also wir sehen, das Prinzip 2. Timotheus 2,2 ist enorm wichtig im Gemeindeleben. Das heißt, wenn du in einer Verantwortung stehst, in der Kinderarbeit, dann schau, dass du jemand anders findest, der deinen Job übernehmen kann. Das sollte die Philosophie sein, das sollte der Herzschlag eines Gemeindelebens sein. Wenn das geschieht, dann entstehen auch neue Geschwister, die Verantwortung hineinwachsen und dann auch vorbereitet sind für die Aufgabe, die Gott für sie vorgesehen hat. Das Schöne ist, dieser Text sagt uns, nun Brüder, in Vers 32, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzubauen. Das ist das Herrliche. Ja, wir leben alle aus der Gnade, wir leben alle aus der Kraft Gottes, die er reichlich uns geben möchte, auf dem Wort seiner Gnade, die Kraft hat, uns aufzubauen. Ich möchte schließen mit 1. Petrus 4, 10 und 11, das diesen Aspekt nochmal deutlich macht. 1. Petrus Kapitel 4, 10 bis 11. Da sagt Petrus, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Ich hoffe, da war 5% von dem, was ich heute gesagt habe, dabei. Das wäre ich schon glücklich. Aber wenn wir reden, sollen wir reden als die Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Brauchst dir keine Gedanken machen, ob du das schaffst, weil es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf Jesus an. Er gibt dir die Kraft für das, was er möchte. Also, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem, und das ist der entscheidende Faktor, und da kommen wir zu unserem Grundkonzept der Gemeinde, der Arche Hannover wieder, dass wir eine Gemeinde sein wollen, wo Gott verherrlicht wird, indem wir auf Jesus schauen, auf sein Wort hören und das tun, was er sagt. Da heißt es hier, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und die Ewigkeit zur Ewigkeit. Ja? Dann wird Gott groß. Dann wird Gott verherrlicht. Ja, weil dann nicht die Person im Vordergrund steht, sondern Gottes Reden, Gottes Werk. Und darauf kommt es an am Ende des Tages. Nicht auf Menschen. Die gebraucht er. Ja? Und damit möchte ich jetzt schließen. Abschluss habe ich hier geschrieben, was Gott wichtig ist, sollte uns wichtig sein. Was er denkt, ist wichtiger als was wir denken. Lasst uns daran arbeiten mit Gottes Hilfe, dass das geschieht, dass das Realität wird und dass wir das erleben in der Arche Hannover, dass Gott groß wird, dass er verherrlicht wird und dass Menschen hier zum Glauben finden, aber auch, dass wir geistlich wachsen und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern dass wir feststehen, halte fest, was du hast. Das prophetische Wort, 1. Petrus, dass wir darin wachsen. Das ist ein Prozess und das wird auch, wie jeder Prozess, immer mit Schmerzen und Schwierigkeiten verbunden sein. Aber lasst uns auf Jesus schauen. Er kommt immer zum Ziel. Ja? Lasst uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns das so viel Mut machst. Dass du uns Wegweisung gibst, auch was die Prozesse der Leitung und der Verantwortung in Gemeinde betrifft, Herr, dass Menschen hineingeführt werden, auch in diese verantwortlichen Aufgaben. Danke, Herr, dass du dazu alles bereitstellst, dass wir einfach nur ja, uns gebrauchen lassen von dir, dass wir Mut haben und uns nicht fürchten bei all den Herausforderungen, die das mit sich bringt. Schenke du dazu Gnade. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.